Ne? Also die sagen mir auch, ja, hier ist nichts los. Und dann sage ich, ey, ich schaffe es nicht, an einem Wochenende alle Veranstaltungen zu besuchen, die in Bottrop gerade parallel stattfinden. Und wenn ich jeweils nur eine Stunde mich da aufhalte, schaffe ich nicht.
Was ist denn hier in Bottrop los, immer? Salon 5.
Wenn man sich mit den Problemen einer Stadt auseinandersetzt, kommt man meistens an den Punkt, wo man sagt, die Politik ist schuld. Das machen die Bottropper Bürgerinnen und Bürger halt genauso. Und um das zu ändern, müssen wir mit Politikerinnen und Politikern reden und ihnen kritische Fragen stellen. Und genau das mache ich heute. Und wer wäre da ein besserer Gast als der Oberbürgermeister von Bottrop, Matthias Buschfeld? Hallo, Herr Buschfeld.
Hi.
Sie haben das bestimmt mitbekommen. Letztes Jahr wurde eine Umfrage gemacht und da haben 1800 BottropperInnen die Stadt mit Schulnoten bewertet. Und in der Kategorie Kommunalpolitik gab es die Note 4.0. Was glauben Sie, woran hat das gelegen? Was war der Grund dafür?
Wenn ich es richtig in Erinnerung habe, war das ja eine Umfrage der WAZ, die abgefragt haben, Zufriedenheit mit städtischer Verwaltung und Politik. Also es war eine Kategorie und da war für mich schon das erste Mal so eine Interpretationsschwierigkeit im Raum, weil das ja zwei komplett verschiedene Sachen sind. Ne? Also das eine ist Politik als großes Ganzes, überhaupt nicht differenziert worden. Wen meinen die jetzt? Wer ist das? Und Verwaltung sind ja erstmal zwei Bereiche, die vielleicht gar nicht so viel miteinander zu tun haben. So. Ich nehme immer wahr, dass Menschen immer dann unzufrieden sind, wenn sich Dinge um sie herum verändern und die das nicht so richtig einschätzen können, die vielleicht auch ein bisschen Sorge dafür haben, wie sich Dinge verändern. Und dann ist es natürlich schon auch naheliegend zu sagen, naja, wer trägt Verantwortung in dieser Stadt? Und den nehme ich jetzt erstmal in die Haftung oder die, das kann man ja gut nachvollziehen. Ich finde es gerade im Verhältnis zu dem Rest der Umfrage, wo Bottrop ja teilweise ziemlich gute Noten bekommen hat, ein bisschen schwierig nachzuvollziehen, weil diese guten Entwicklungen ja auch auf den Maßnahmen der Verwaltung und der Politik fußen. Ne? Also offensichtlich haben wir da eine Wahrnehmungsdiskrepanz zwischen den beiden Ebenen.
Und wie glauben Sie, wie könnte man die Wahrnehmungsdiskrepanz verkleinern? Also ich meine, wenn man sich das so anhört, dann hört sich das ja so an, als wäre die Note ja nicht berechtigt.
Nee, das habe ich nicht gesagt. Ich habe einfach nur versucht zu betonen, dass wir ja zwei Ebenen haben, über die wir da reden. Es gab auf der einen Seite ziemlich positive Noten für ganz viele Entwicklungen in den Stadtteilen und dann gab es diesen eine sehr herausstechende, schlechte Bewertung. Ne? Was bei dieser Umfrage natürlich überhaupt nicht gewichtet worden ist, wer stimmte ab? Also es ist ja nicht wissenschaftlich gewesen, da sind wir uns ja einig. Ne? Also es konnte jeder teilnehmen, jeder konnte so oft, wie er wollte, abstimmen. Und ich finde es dann immer ganz schwierig, daraus allgemeine Rückschlüsse abzuleiten, wenn, dann muss ich auch wissenschaftliche Kriterien anwenden. Wie man aber das Thema Politikverdrossenheit oder Unzufriedenheit mit Politik angehen kann, das ist ja was, was ich durch ganz viel Transparenz versuche. Ne? Also ich kommuniziere sehr offen darüber, was ich tue in der Woche. Ich versuche über den Wochenrückblick genauso wie über allgemeine Stellungnahmen Einblick zu geben in das, was Stadtverwaltung Bottrop mit ihrem Handeln bezwecken will. Ich mache circa einmal im Monat eine Veranstaltung in den Stadtteilen und versuche da mit den Menschen ins Gespräch zu kommen. Und ich glaube, dass dabei zwei Dinge wichtig sind. Das eine ist, dass man ansprechbar ist und die Leute auch das Gefühl haben, dass sie einem Dinge erzählen können, die sie bewegen und wir am Ende da auch Maßnahmen daraus ableiten. Ich glaube, das andere ist, authentisch zu sein und ehrlich zu sein und zu sagen, was geht, was aber auch nicht geht. Auch das ist Aufgabe einer Stadtverwaltung, aufzuzeigen, was realistische Entwicklungsoptionen für diese Stadt sind.
Ihr Vorgänger Bernd Tischler war ja 16 Jahre lang hier im Amt als Oberbürgermeister Bottrops und da war ja ebenfalls SPD-Mitglied. Und meine Frage ist jetzt, wie unterscheiden Sie sich denn von Ihrem Vorgänger? Ich glaube, dadurch, dass Sie ja von der gleichen Partei sind und ich habe während oder beziehungsweise vor den Kommunalwahlen habe ich sehr oft gehört, okay, ändert sich jetzt überhaupt was, wenn man wieder eine Person aus der gleichen Partei quasi wählt?
Offenkundig haben die Menschen ja ihre Wahlentscheidungen davon unabhängig getroffen. Ne? Also ich glaube, dass mittlerweile Personen immer wichtiger werden als Parteien, gerade auf der kommunalen Ebene ist das definitiv so. Das sehen wir ja an ganz vielen verschiedenen interessanten Wahlergebnissen bei der letzten Kommunalwahl im Ruhrgebiet. Und die Frage, wo wir uns unterscheiden, würde ich vielleicht erstmal versuchen, ganz klein zu beantworten. Wir sind zwei ganz unterschiedliche Generationen. Ne? Also Bernd Tischler hat das sicherlich so im letzten Drittel seines Berufslebens angetreten. Ich bin noch relativ weit vorne Und bringen deswegen natürlich ganz andere Hintergründe mit, ganz andere Ansichten, auch eine ganz andere Perspektive. Ich bin junger Familienvater, der sicherlich auch mit diesem Blick auf seine Stadt schaut, der sich sehr gut in die Situation von jungen Menschen mit Familie in dieser Stadt reinversetzen kann und der aus dieser Handlungsperspektive ganz viele Maßnahmen für sich ableitet. Ne? Du wirst das mitgekriegt haben, wir machen ganz viele Spielplätze im Moment, wir nehmen da ordentlich Geld in der Hand. Ich versuche mich dafür einzusetzen, dass wir Angebote für Kinder und Jugendliche in der Stadt schaffen, dass wir Alternativen bieten in unseren Jugendzentren, genauso wie ihr das ja im Salon 5 tut, zu so einem ganz allgemeinen Rumlungern irgendwie auf der Straße, was auch seine Daseinsberechtigung hat. Ne? Will ich gar nicht gegenreden, aber ich glaube, es ist wichtig, dass wir Orte für Jugendliche in dieser Stadt haben, dass sie sich da engagieren können, dass sie was machen können, dass sie auch in Anführungsstrichen eine sinnvolle Beschäftigung da erleben. Und da merkt man natürlich auch meinen politischen Werdegang, der ein ganz anderer ist als der von Bernd Tischler. Bernd Tischler war Stadtplaner in seiner Profession. Ich komme ja eher aus dem sozialpolitischen Bereich. Da haben wir einfach, glaube ich, andere Blickwinkel. Und ich sag mal so, ne, die SPD hat fast 400.000 Mitglieder. Die sind nicht alle gleich. Das muss man einfach mal so sagen. Ne? Also Parteizugehörigkeit ist sicherlich die eine Sache. Ich glaube, wenn mir jemand sagt, ich stimme zu 100% immer mit den Ansichten der eigenen Partei überein, das wird mich sehr zweifeln lassen. Aber ich glaube, man schaut ja immer so nach der kleinsten gemeinsamen Schnittmenge. Und für mich ist das in Bottrop, bei aller parteipolitischer Neutralität, die ich ja wahren muss als Oberbürgermeister, war das damals mit meiner Politisierung ganz klar, dass das die sozialdemokratische Partei ist. Ne?
Sie sind seit dem 1. November 2025 ja jetzt offiziell Bürgermeister. Was hat sich denn seitdem verändert hier in Bottrop?
Ich glaube, dass wir im Moment eine ziemlich gute Stimmung haben, was so das Thema Aufschwung, Umschwung angeht. Ich nehme wahr, dass ganz viele Fäden zusammenkommen. Wir haben ganz tolle Kunstprojekte in der Innenstadt. Wir kriegen die Revitalisierung des Karstadt-Gebäudes gerade auf die Zielgerade. Politik lebt ja immer von langen Linien, ne? Das muss man ja auch sagen. Also ich glaube, dass so die allerwenigsten Entscheidungen sich morgen auswirken, zack, und dann ist alles anders. Ich bin ganz froh, dass wir im Moment das Thema Veranstaltungen nochmal auf andere Füße gestellt haben, dass wir jetzt das zentrale Veranstaltungsmanagement haben, wo ich zumindest auch erlebe, dass mir ganz viele Veranstalterinnen und Veranstalter spiegeln, dass sie es seitdem leichter haben, Veranstaltungen hier durchzuführen. Ich freue mich ganz besonders darüber, wenn wir jetzt in den Sommermonaten erleben, wie vielfältig diese Stadt ist, was hier los ist an einem Wochenende, wenn ich jetzt zurückdenke. Wir haben zwei tolle Veranstaltungen in der Kulturkirche gehabt. Blau-Weiß ist 100 Jahre alt geworden, hat das ganze Wochenende bespielt. Und da ist Stadt natürlich überall mit eingebunden. Ne? Also diese Veranstaltungen fallen nicht vom Himmel. Wir geben den Rahmen, wir geben oft auch die Infrastruktur dafür. Wir hatten in der Kinderklinik jetzt ein wunderbares Kinderfest, genauso wie im Jahnstadion. SV 2008 hat da gefeiert. Und das sind so Termine, wo ich sage, ey, diese Stadt hat so viel zu bieten. Hier ist so viel Potenzial. Und wenn alle ein bisschen zusammenrücken und zusammenarbeiten, dann funktioniert das auch. Und ich glaube, das ist das, wofür ich stehe, wo ich mich sehr für einsetze, wo ich auch versuche, Menschen den Raum und den Rahmen zu geben, dass wir gemeinsam hier Dinge bewegen können. Das auf eine Person runterzubrechen, ich glaube, das funktioniert nicht. Ne? Also so funktioniert keine Gesellschaft, so funktioniert keine Stadt. Es ist immer ein Werk von ganz, ganz vielen. Konkret die Frage, was hat sich seitdem verändert, finde ich deswegen auch schwierig. Es gibt ja ganz viele Themen, die vorher angestoßen worden sind. Da will ich jetzt auch nicht Urheberschaft für mich mit in Anspruch nehmen. Ich kann sagen, dass wir hier eine neue Aufhängung fürs Ehrenamt schaffen, dass wir mit dem Veranstaltungsmanagement dafür sorgen, dass hier was los ist in dieser Stadt. Ich habe nochmal auch im Angesicht der Entwicklung der letzten Wochen und Monate ganz deutlich gemacht, dass ich mir von meinen Fachämtern wünsche und auch erwarte, dass wir Präsenz in der Innenstadt zeigen, dass diese Stadt ein sicherer Ort für alle Menschen ist. Dadurch verändere ich natürlich nicht von heute auf morgen die Welt, aber ich glaube, es ist der richtige Weg und da arbeite ich jetzt dann weiter.
Sie haben ja gerade gegen Ende Ihres Satzes gesagt, dass Sie natürlich nicht von heute auf morgen die Welt verändern können. Aber stellen wir uns jetzt einfach mal vor, das wäre so und das wäre das jetzt auf Bottrop bezogen. Wenn Sie jetzt die Macht hätten, Sie könnten mit dem Finger schnipsen und dann gäbe es drei Sachen, die Sie sofort ändern könnten. Was wäre das?
Ich bin nie so ein Fan von so frakturgeschichtlichen Sachen, ne? Also dass man sagt, was wäre wenn, weil so ist es einfach nicht. Ne? Also es gibt Rahmenbedingungen in der Politik. Sie haben begrenzte Ressourcen. Die Stadt Bottrop hat wenig Geld, mit denen wir sehr, sehr gut haushalten müssen. Wir haben begrenztes Personal, was wir einsetzen können, um Dinge besser zu machen. Und auch ansonsten kann ich ja nicht einfach die Welt so machen, wie sie mir gefällt. Ja, also das ist ja der Unterschied zwischen dem Amateur- und dem Profibereich in Anführungsstrichen. Ne? Also ich glaube, es ist wichtig, realistische Erwartungshaltungen zu setzen, wenn man mit Menschen darüber spricht, was man verändern möchte. So, wenn wir jetzt mal auf Bottrop gucken, ich würde mir sicherlich wünschen, dass wir einen ausgeglichenen Haushalt haben, wo wir viele Ressourcen haben, um die nochmal in andere Bereiche reinstecken zu können. Ich würde mir wünschen, dass wir viel Geld investieren können in unsere Infrastruktur. Ne? Wir haben sowohl das Thema, was Straßen anbelangt, teilweise aber auch was öffentliche Gebäude wie Schulen oder Veranstaltungsstätten anbelangt, dass wir da durchaus Sanierungsbedarf haben. Und ich würde mir wünschen, dass wir Mittel zur Verfügung stellen könnten für Stadtteilveranstaltungen, mehr als jetzt stattfinden. Ne? Also im Moment spielt da ganz viel Ehrenamt mit. Das freut mich auch total. Aber ich glaube, dass das Management von Quartieren, von Stadtteilen auch eine staatliche, eine hoheitliche Aufgabe mit sein muss. Und dafür fehlen uns im Moment teilweise die Ressourcen. Da hätte ich gerne mehr.
Bleiben wir mal bei den Fraktionen. Politik zu machen bedeutet ja halt auch, dass man das nicht alleine macht, sondern mit anderen Menschen zusammen, die auch eine andere Meinung haben. Und diese Meinungen gehen auch oft weiter auseinander, als man sich das eigentlich vorstellt. Gibt es eine Fraktion, wo Sie sagen würden, okay, Sie haben gemerkt, das ist am schwierigsten, mit denen zusammenzuarbeiten? Können Sie das so pauschal sagen?
Nee, also ich bin ja auch zu parteipolitischer Neutralität verpflichtet. Ne? Also ich habe ja mit meiner Wahl alle Ämter in meiner Partei zum Beispiel niedergelegt. Ich bin ein einfaches Mitglied. Und ich glaube, das ist auch richtig so, dass man sich in dieser Rolle neutral verhält. Deswegen wäre es jetzt auch total unangebracht zu sagen, die sind total schwierig und bei denen ist es immer total leicht. Ich billige den allermeisten Kolleginnen und Kollegen, die 64 Ratsleute oder auch die Mitglieder der Bezirksvertretungen, die wir in Bottrop haben, zu, dass sie das in einem ehrlichen Bemühen um unsere Stadt machen. Ne? Also die sind ja auch alle Bottropperinnen und Bottropper in erster Linie. Da ist ja keiner, der zu einer Sitzungswoche montags hier einfliegt und dann am Mittwoch, weiß ich nicht, ins weiter entfernte Münsterland wieder auswandert, sondern die leben hier. Ne? Und die wissen ganz genau, was in dieser Stadt los ist. Und ich glaube, das ist oft der Unterschied zwischen der kommunalen Ebene und der Landes- und Bundesebene. Die Landes- und Bundesebene streitet sich sehr häufig darüber, ob es ein Problem überhaupt gibt. Wir arbeiten hier an einer Lösung, weil wir alle wissen, wie es um diese Stadt bestellt ist. Und deswegen glaube ich, dass man, und das zeigen ja auch die Abstimmungsergebnisse im Stadtrat, die ja von in überwältigender Anzahl einheitlich getroffen werden. Ne? Und dann gibt es immer mal wieder so Punkte, wo sich dann sicherlich auch nochmal so die ideellen Linien der Parteien zeigen oder auch ganz praktische Zusammenhänge. Viele Dinge haben ja auch einfach eine Historie, haben sich so entwickelt. Und da kann ich jetzt nicht sagen, die einen sind besser als die anderen oder so. Ich glaube, dass insbesondere im demokratischen Spektrum es total wichtig ist, dass die Parteien alle in der Lage sind, miteinander zu arbeiten. Das ist ja oft ein Vorwurf, der von der extremen Rechten kommt. Ne? Also das wäre alles eins und alles unterschiedlich. Ja klar, weil wir in einer Welt leben. Ne? Und dann gibt es unterschiedliche Auffassungen, aber Demokratinnen und Demokraten müssen doch untereinander immer anknüpfungsfähig sein, wenn es um die Sache geht. Und dann kann man sich über die Sache streiten, kann sicherlich auch andere Ansichten haben, aber es wird immer Punkte geben, wo es auch Schnittmengen innerhalb der demokratischen Lager geht und gibt und das ist auch gut so.
Also gehen wir mal weiter zum Thema Jugend hier in Bottrop. So Themen wie Freizeitangebote, da haben Sie ja gerade schon drüber gesprochen, aber auch ÖPNV, wie unsere Schulen aussehen. Das sind alles so Themen, das beschäftigt uns Jugendliche ja tagtäglich quasi. Ne? Ja. Das sind alles Sachen, die wir tagtäglich benutzen oder die einen Effekt auf uns haben. Und wie berücksichtigen Sie das denn in Ihrer Arbeit? Also, ja.
Ja, wir haben ja erst im letzten Jahr eine neue Jugendeinrichtung mitten in der Stadt aufgemacht. Mit dem Jumi haben wir da ja jetzt, finde ich, eine echt tolle Einrichtung, die wertvolle Arbeit macht, die ganz viele Kinder und Jugendliche erreicht, die wir vorher nicht erreicht haben, die teilweise auch sich nicht immer 100% hervorragend in der Stadt verhalten haben, die jetzt aber da hinkommen. Und wir gemeinsam mit denen da sinnvolle Sachen machen können. Genauso wie an der Prosperstraße mit dem Spielraum, da ist ja die zweite Einrichtung. Ich finde auch, dass die Korrektiveinrichtung Salon 5 ein guter Faktor hier in der Innenstadt ist. Jetzt saniert ihr ja gerade, aber danach wird die ja wieder einen alten Glanz erstrahlen, hoffe ich mal. Und ich finde, das sind so Säulen, die wichtig sind. Dann haben wir die aufsuchende Jugendarbeit mit Jugend in die Mitte, die sich insbesondere in der Innenstadt, aber auch in Wellheim und im südlichen Badenbrock mit Angeboten immer wieder zeigt. Ich finde, das sind gute Programme, um Kinder und Jugendliche abzuholen und denen auch ein bisschen was zu bieten. Das Thema ÖPNV, habe ich gerade eingangs, glaube ich, schon gesagt, dass wir heute Morgen da eine Pressekonferenz zu hatten.
Ja.
Wir sind ja im Moment in einer neuen Überarbeitung des Busverkehrs, des ÖPNV-Plans hier für Bottrop, des Nahmobilitätsplans, so heißt der richtig. Für mich waren dabei zwei Sachen wichtig. Ich glaube, dass der Busverkehr in Bottrop eigentlich ziemlich gut funktioniert. Problematisch wurde es immer, wenn man so in die Nachbarstädte musste, ne? Also die überregionalen Anschlüsse sind das Problem. In Bottrop geht das alles. Sicherlich ist das morgens, wenn alle Schüler zur Schule wollen, mal voll, da brauchen wir nicht drüber reden. Da versuchen wir das Möglichste mit Einsatzbussen und so weiter. Aber so diese überregionale Anschlussfähigkeit war oft das Thema. Wir haben jetzt mit den ÖPNV-Planungen begonnen, da nochmal genau hinzuschauen. Wir werden, ich will jetzt da nicht zu viel vorwegnehmen, da können wir eine Stunde drüber quatschen. Wir werden insbesondere, was das Thema Anschlüsse an die Nachbarstädte angeht, da echt nochmal einige gute Verbesserungen erleben. Wir werden auf den Hauptachsen einen 10-Minuten-Takt haben teilweise. Also sowohl nach Oberhausen als auch nach Essen wird die Taktung wesentlich besser, als sie jetzt ist. Wir werden aus den Stadtteilen nochmal ganz andere Verbindungen haben. Man kann jetzt von der Boy bis nach Oberhausen durchfahren, wenn Politik den Plan so bespielt, wie wir ihn jetzt vorlegen. Man kann zwischen Boy und Eigen hin und her fahren. Auch das war ja immer ein Thema, immer dieser Wechsel über den Zopp. Ne? Wir haben ein radiales Netz, so heißt das. Also ein Punkt in der Mitte und alles geht wie so ein Spinnennetz darauf zu. Da werden wir nochmal andere Querverbindungen schaffen. Immer unter dem Gesichtspunkt, es muss sowohl für das Freizeitverhalten als auch für eine Berufstätigkeit funktionieren. Ne? Zustand der Schulen, muss ich sagen. Ich glaube, dass wir im Großen und Ganzen so in einem Ruhrgebietsvergleich nicht die schlechtesten sind. Was mich nach wie vor stört, ist der Zustand an den Toiletten oder in den Toiletten. Ich erlebe da auf der einen Seite an einigen Standorten eine relativ alte Substanz, da müssen wir ran. Ich erlebe aber auch, dass das Thema Vandalismus und Verschmutzung da eine Riesenrolle spielt. Ich finde, das Albers hat das ziemlich gut gelöst. Die haben ja mit Schülerinnen und Schülern Schulräume, Toilettenräume gestaltet. Und seitdem haben die einen ganz viel geringeren Vandalismusfaktor. Die Schülerinnen und Schüler sind stolz drauf, was sie da gestaltet haben und gehen da auch ganz anders mit um. Und ich glaube, auch das gehört zu einer guten Jugendpolitik, dass man nicht nur über Jugendliche spricht, sondern dass man die beteiligt, dass man die mitnimmt, dass man denen Möglichkeiten zur Gestaltung gibt. Und dann funktioniert das auch.
Mhm. Bleiben wir mal beim Thema ÖPNV und gleichzeitig auch wieder bei Veranstaltungen. Also wenn ich zum Beispiel überlege, wenn ich sage, okay, mit meinen Freunden lass nach der Schule irgendwas unternehmen, dann ist es meistens so, dass wir was außerhalb von Bottrop machen. Also sei es irgendwie nach Oberhausen fahren oder nach Essen fahren. Und das kann ja nicht im Sinne der Stadt sein, dass ihre Jugendlichen also außerhalb der Stadt was unbedingt unternehmen. Wie wollen Sie das denn schaffen, dass Bottropperinnen, Bottropper und vor allem auch die jungen Bottropperinnen und Bottropper hier in der Stadt bleiben, wenn sie was Cooles unternehmen wollen?
Wenn du mir gleich nochmal zwei, drei Beispiele für Aktivitäten nennen würdest, können wir darüber sprechen. Ich will aber eine Sache sagen, die ich auch den ganzen Kulturtreibenden in dieser Stadt immer sage. Wir leben in einer Landschaft von ganz vielen Städten um uns herum, die alle auch tolle Angebote haben. Und ich finde, das ist total legitim, sich für ein Freizeitverhalten in die Nachbarstadt zu bewegen. Wir leben in einer Metropolregion, ne? Also das Ruhrgebiet ist die Region mit der höchsten Kulturdichte in ganz Europa, meiner Meinung nach. Wenn ich mich umschaue, haben wir innerhalb von 20 bis 30 Minuten um uns herum, also Fahrzeit, sowohl mit dem ÖPNV als auch vielleicht mit dem PKW, 5 Theater. Wir haben unglaublich viele Konzertstätten. In dieser Region ist unglaublich viel los. Und ich finde es überhaupt nicht schlimm, wenn man hier die Stadt verlässt, um Spaß zu haben. Wichtig ist, dass man auch hier in der Stadt Spaß haben kann. Ne? Und ich glaube, da müssen wir uns hier auch nicht verstecken. Es gibt genauso viele Menschen, die nach Bottrop kommen, um hier zum Beispiel auf den Wochenmarkt zu gehen. Ist jetzt kein Angebot für Jugendliche, brauchen wir nicht drüber reden. Ne? Es gibt ganz viele Menschen, die in Bottrop Sport treiben und eigentlich aus anderen Städten kommen, weil wir eine ziemlich gute Vereinslandschaft hier haben, weil wir sowohl in den Hauptsparten als auch in den Nebensportarten ganz tolle Angebote haben. Fast ein Viertel der Bottropperinnen und Bottropper sind in Sportvereinen organisiert und dieser Sport findet auf städtischen Anlagen statt. Das vergisst man immer bei dieser Diskussion. Da sind natürlich auch ganz viele Kinder und Jugendliche bei. Wir haben mittlerweile einige Spielplätze, die echt Vorzeigecharakter haben. Ne? Sei es jetzt der im Stadtgarten in Kichellen. Der nächste große wird ja im Bottroper Süden entwickelt, wo ich, wenn ich da über den Parkplatz gehe, Autos mit auswärtigen Kennzeichen sehen, weil die sagen, wir fahren hierhin, weil diese Spielplätze so toll sind. ich weiß, dass zum Beispiel, was das Thema Einkaufen anbelangt, Bottrop im Moment nicht so super viel zu bieten hat. Das ist so. Ne? Also der Einzelhandel verändert sich total. Wir bestellen uns alle unglaublich viel nach Hause. Ich mache das auch. Ich nehme mich da nicht von aus. Ne? Und das macht natürlich was mit einem Nebenzentrum, mit unserer Innenstadt, die halt nicht Essen oder das Zentrum in Oberhausen ist, wo wir vielleicht nicht den Anzug von außen haben, wo ganz viele Menschen immer reinpendeln, um da zu kaufen, sondern, wie du das gerade gesagt hast, teilweise auch da eher abgeben. Na, aber ich glaube, dass man auch in Bottrop genauso eine gute Zeit haben kann wie in den Nachbarstädten. Aber wenn du mir nochmal sagst, was dir hier fehlt oder was du dir wünschen würdest, können wir darüber sprechen. Wie gesagt, ich glaube halt nur, dass wir im Ruhrgebiet mehr zusammenarbeiten müssen und dass die Stadtgrenzen da fast egal sind. Na, also man merkt ja den Wechsel in die Nachbarstadt überhaupt nicht.
Ich glaube, es ist sehr oft das Problem, dass man das Gefühl hat, dass in Bottrop nichts los ist. Obwohl es ja nicht stimmt. Also da gebe ich Ihnen auf jeden Fall recht. Ich habe auch gemerkt seit dem letzten Jahr, dass hier sehr viel mehr los ist. Vor allem auch so Stadtmitte und Umgebung. Und ich glaube, dass das Ding ist halt einfach, dass man nichts davon mitbekommt, wirklich. Also
ja,
zum Beispiel auch die Jugendzentren. Ich war, mal kurz aufzuschweifen, ich war mit dem Jugendparlament hier in Bottrop, da gab es vor ein paar Wochen so eine Art Fest und da hatten wir einen Stand und da haben wir...
Ehrenpark wart ihr, glaube ich, ne?
Ja.
Ja, genau.
Und da haben wir gezeigt, wie viele Jugendeinrichtungen es eigentlich gibt und da war ich schockiert, ja, weil das schon echt viele waren irgendwie und auch viele, wo ich gar nicht mal so weit weg davon lebe, also teilweise Fußweg, aber ich bekomme nicht mit, dass es diese, dass es die halt gibt.
Ja.
Und ich glaube, das ist eher so das Problem daran. Wie glauben Sie denn, wie könnte die Stadt den Jugendlichen offensichtlicher machen, ey, wir haben auch hier coole Sachen, die ihr euch angucken könnt?
Ja, also das Phänomen, was du beschreibst, erlebe ich genauso bei Erwachsenen. Ne? Also die sagen mir auch, ja, hier ist nichts los. Und dann sage ich, ey, ich schaffe es nicht, an einem Wochenende alle Veranstaltungen zu besuchen, die in Bottrop gerade parallel stattfinden. Und wenn ich jeweils nur eine Stunde mich da aufhalte, schaffe ich nicht. Ne? Es sind so viele Veranstaltungen, so viele Feste, Konzerte, kulturelle Darbietungen in irgendeiner Art und Weise, die hier parallel stattfinden, dass ich die überhaupt nicht alle besuchen kann als Oberbürgermeister. Und dann erklär mir jetzt mal, was du brauchst. Und dann sage ich dir eine Veranstaltung am Wochenende, wo du hingehen kannst. Das ist zum Beispiel der Grund, warum ich diesen Wochenrückblick mache, ne? Auf Social Media, weil ich den Leuten halt zeigen will, was hier in dieser Stadt los ist. Und ich glaube, dass wir da auch unsere Aktivitäten nochmal verstärken könnten, was das Thema Kinder und Jugendliche angeht. Da bin ich, auch wenn ich relativ jung bin, jetzt vielleicht gar nicht der geeignete Mensch für, der das so promoten muss, weil ich glaube, dass Jugendliche sich insbesondere von anderen Jugendlichen irgendwie Glaubwürdigkeit legitim darbieten lassen. Und da brauchen wir vielleicht auch nochmal zwei, drei Akteure, die für uns da auch ein bisschen mehr Werbung machen. Das wäre sicherlich der richtige Weg. Ne?
Ja. Okay. Ich möchte noch einmal zurück auf das Thema ÖPNV kommen. Und zwar ist es ja so, dass seit letztem Jahr BottropperInnen nicht mehr das Deutschlandticket haben, sondern das Schokoticket. Und damit kann man ja zum Beispiel, also ich könnte jetzt mit meinem Schokoticket nicht nach Köln fahren, weil das nicht Teil von dem Netz ist, dass man mit dem Schokoticket überfahren kann.
Ja.
Warum wird da gespart? Also
ja,
wir haben uns das auch angeguckt. Also es sind jetzt auch ein paar mehr Städte geworden,
ja,
die zurück zum Schokoticket gegangen sind. Vorher waren es ja wir und noch eine Stadt. Aber also woran liegt das?
Ja. Also woran wir sparen müssen oder warum es diese Maßnahme gibt?
Warum es diese Maßnahme
gibt? Weil ich glaube, dass diese Maßnahme für viele verschmerzbar ist. Ich glaube, es gibt nicht viele Kinder im Alter zwischen 10 bis 14 Jahren, die regelmäßig nach Köln fahren. Also Entschuldigung, ja, ne? Ich war ja auch mal jung, ich habe auch ein Schokoticket gehabt. Ich kenne auch den ÖPNV im Ruhrgebiet dadurch sehr gut. Und die Anzahl der Tage, in denen ich diese Reisen unternommen habe, rechtfertigen aus meiner Sicht nicht, dass man an 365 Tagen ein Deutschlandticket bereithält, weil ich glaube, dass man an 95% der Tagen mit dem Schokoticket super gut klarkommt. Und diese Differenz dann zu sozialisieren für Tickets, also auf alle umzulegen, und diese Tickets werden dann gar nicht in der Form genutzt, das finde ich nicht ressourcenschonend, muss ich ehrlicherweise sagen. Wenn es dann wenn der Plan ist, dass ihr an so einem Tag dahin fahren wollt, ne, dann ist es ohne Probleme möglich, das über Zusatztickets für einen okayen Kurs abzudecken. Das ist nicht umsonst, ne? Darüber will ich nicht hinwegtäuschen. Aber ich finde, das ist dann für die Tage volkswirtschaftlich betrachtet auf jeden Fall lohnender. Das ist das eine. Das andere ist, die Differenz zwischen einem zuschussfreien Schokoticket und einem Deutschlandticket waren zum Zeitpunkt der Abschaffung weniger als 20 Euro. Also wenn die Familien dann gesagt haben, ey, wir wollen aber das Deutschlandticket weiter nutzen, wäre es ja auch ganz einfach, das Schokoticket nicht zu buchen, sondern direkt das Deutschlandticket zu buchen. Dann wird diese Differenz nämlich von denen getragen, die sie dann auch hoffentlich nutzen. Ne? Aber ich glaube, das hat für ganz viele Kinder und Jugendliche, dass das von ganz vielen Kindern und Jugendlichen überhaupt nicht genutzt worden ist, als dass es rechtfertigen würde, dass man diese Mehrausgabe hat. Und du hast das gerade gesagt, wir waren damals fast die Einzigen. Mittlerweile sehe ich das so von dem, was ich so von den anderen Oberbürgermeisterinnen und Oberbürgermeistern mitkriegen, dass viele da den Ausstieg planen, weil es einfach zu teuer für die Städte geworden ist.
So, ich glaube, ein Thema, das in der Politik konstant besprochen wird, eigentlich ist das Thema Schulen.
Und darf ich dir einen Hinweis geben?
Ja, gerne.
Ich bin Oberbürgermeister. Ich habe sicherlich einen politischen Hintergrund, aber ich bin vor allen Dingen Chef der Verwaltung. Also, ne, ich verstehe, dass ganz viele Leute das immer mit Politik gleichsetzen, aber das sind zwei verschiedene Sachen. Politik ist ein sehr kleiner Bereich meines Zuständigkeitsfelds. Ne? Ich will das nur einmal sagen an der Stelle, dass meine Selbstdefinition eine etwas andere ist. Ne? Also ich stehe eigentlich zwischen Politik und städtischer Verwaltung und Bevölkerung. Na, also das ist so das Dreieck, in dem ich mich bewege. Aber Entschuldigung, ich wollte dich nicht unterbrechen, bitte. Ja.
Wenn wir über Schulen reden, dann reden wir auch sehr oft über den Zustand der Schulen oder auch über das Thema Digitalisierung. So, und was würden Sie sagen, dass die Digitalisierung an Bottroper Schulen schon gut läuft? Also ich glaube, wir sind uns einig, dass es noch Sachen gibt, die auf jeden Fall ausbaufähig sind. Aber
darf ich fragen, was du mit Digitalisierung meinst? Also die Nutzung von Endgeräten oder was ist damit gemeint?
Also einfach sowas wie, haben die Schulen genug Laptops für den Informatikunterricht, genug PCs zum Beispiel für den Informatikunterricht? Was ich zum Beispiel oft erlebt habe, ist, dass wir zwar Technik bekommen, aber die nicht unbedingt immer so funktioniert, wie sie funktionieren sollte. Also als Beispiel, wir haben Beamer bekommen in jedem Klassenraum. Und das Ding ist halt, dass sich manche Beamer nicht verbinden lassen, weder ohne Kabel, also über Bluetooth oder sowas, noch mit Kabel. Und dass zum Beispiel eine Lehrkraft von mir sich so ein HDMI-Kabel selber kaufen musste, weil, also es gibt quasi so einen Anschluss an der Wand und dann einen Anschluss am Beamer, aber dass das Kabel dafür zu klein ist. Und dass sie dann quasi ein Überbrückungskabel kaufen musste dafür.
Wenn man das so leicht noch gelöst kriegt, bin ich ja zufrieden, wenn wir nicht die ganze Wand aufstemmen müssen. Die Ausstattung in Bottrop ist ja wie folgt damals vereinbart worden. Ne? Also das war weit bevor ich hier in Verantwortung gekommen bin. Deswegen kann ich da jetzt auch nur aus dem berichten, was ich jetzt so in den letzten Monaten mitbekommen habe. Es ist ja so, dass wir insbesondere Mittel des Digitalpakts, das ist ein Förderprogramm des Bundes gewesen, genutzt haben, um zwei Dinge zu beschaffen. Das eine ist eine Ausstattung mit Beamern und Leinwänden in faktisch jedem Raum.
Ja.
Und da gibt es, je nachdem, wer diese Beamer damals geliefert hat, mittlerweile diese Konnektivitätsprobleme. Das hatte ich auch mitgekriegt. Wir warten im Moment darauf, dass der Bund das zweite Digitalpakt auflegt, den zweiten Digitalpakt auflegt, also das zweite Förderprogramm, um da dann auch nochmal nachbessern zu können. Nichtsdestotrotz gibt es so ein, ich sag mal, das heißt Ticketsystem, ne? Da können die Schulen das auch melden und dann versucht unser Fachbereich, das sukzessive abzubauen. Früher lag diese Zuständigkeit im Schulbereich. Wir haben die jetzt ins IT-Amt gegeben, weil ich glaube, dass da das Know-how einfach umfänglicher ist und wir da diese Probleme beseitigen können. Die Ausstattung mit Tablets oder Laptops ist auch damals über Digitalpakt zumindest teilweise gemacht worden. Wir haben ja das System, dass ca. 50% der Klassen in Bottrop mit Tablets ausgestattet werden und dass die anderen, wenn sie das denn nutzen wollen, das über eine Eigenfinanzierung machen wollen. Das ist das, was unsere Stadtkasse so möglich gemacht hat in den letzten Jahren. Ich glaube, dass die Richtung stimmt. Ich glaube, dass nur das Anschaffen von digitalen Lehrmitteln nicht dafür sorgt, dass man in so einer Digitalität ankommt. Ne? Also ich glaube, dass es wichtig ist, dass wir in der Schule auch den Raum geben, dass zu einem vernünftigen Umgang mit digitalen Endgeräten erzogen wird, dass da auch eine gewisse kritische Haltung gegenüber Informationen aus dem Internet gelehrt wird, dass sowas wie Recherchetechniken beigebracht werden, aber auch ganz banale Nutzeranwendungen. Auch das erlebe ich immer mehr, insbesondere wenn wir junge Praktikanten haben, die beherrschen natürlich ihr Handy, das ist keine Frage, aber der Umgang mit IT-Anwendungen ist in den letzten Jahren eigentlich nicht besser geworden, muss ich sagen. Ne? Also sei es jetzt das Office-Paket oder, ne, also you name it, ist egal. Ne? Also egal welche Anwendung, da merke ich schon, es gibt da große Herausforderungen und deswegen ist das natürlich wichtig, dass ein Zugang gewährleistet ist. Ne? Ich bin keiner von denen, der sagt, ach, wir müssen da jetzt mit der Kreide an eine Tafel schreiben. Das ist nicht der Punkt. Ne? Also ich glaube, dass auch mit der Hand schreiben irgendwie eine Kulturtechnik ist, die man beherrschen sollte. Aber mindestens genauso wichtig ist es, dass ich mich in neuen Medien, in sozialen Netzwerken und so weiter gut zurechtfinde. Das ist auch Teil des Bildungsauftrags.
Mhm. Ja, genau. Das können wir einfach, ja. Okay. Hm. So. Und meine letzte Frage für heute wäre, wie können wir Bottroperinnen und Bottroper Bottrop generell zu einem besseren Ort machen?
Oh, kann man ganz klein und ganz groß anfangen. Ne? Ich fange mal ganz klein an. Mir ist wichtig, dass die Einrichtungen, die wir als Stadt Bottrop haben, sei es die Schwimmbäder, die Sportanlagen, die Vereine, die Feste, dass es genutzt wird. Dass die Bottroperinnen und Bottroper da hingehen und uns auch die Rechtfertigung geben, dafür Geld auszugeben. Ne? Also das kostet ja alles eine Menge Geld. Und wenn es dann nicht genutzt wird, so wie es teilweise beim Stenkopfbad zwischendurch war, ärgert mich das total. Ne? Weil ich gebe es deswegen ja jetzt nicht auf. Aber ich führe immer wieder die Diskussion, brauchen wir das nicht. Wenn die Leute das nutzen, dann erledigt sich die Diskussion von alleine. Das ist so das, was, glaube ich, jeder von uns tun kann. Das Zweite, was jeder von uns tun kann, ist, die Stadt hier mitzubeleben. Ne? Also hier einen Kaffee trinken zu gehen, hier ein Eis essen zu gehen, vielleicht bei Sinn oder in irgendeinem anderen Laden was zum Anziehen zu kaufen. Innenstädte leben von Frequenz. Und wenn ich will, dass die wieder nach vorne kommen, müssen die Menschen kommen. Ne? Wir tun unseren Teil, so gut wir das im jetzigen Moment irgendwie können. Ich kann auch keinen Laden da eröffnen, das lässt meinen Tag irgendwie nicht mehr zu. Aber wir wollen ja gemeinsam schauen, dass wir hier eine lebenswerte Innenstadt hinkriegen. Und dann heißt das, nutzt ihr die Veranstaltung, kommt hier hin, nutzt die Geschäfte, die da sind. Das ist ein guter Anfang. Was die Stadt Bottrop im Moment ganz oft wirklich über Wasser hält, ist das Thema Ehrenamt. Also ganz viel in dieser Stadt funktioniert nur, weil Menschen bereit sind, da ihre private Zeit mit einzubringen, teilweise auch ihre privaten Ressourcen. Dafür bin ich total dankbar. Und ich hoffe, dass die Verwaltung, so wie sie jetzt aufgestellt ist, die Menschen dabei unterstützt. Ne? Und da freue ich mich über jeden, der sagt, ich gebe Engagement rein, ich bringe mich ein, ich trainiere eine Fußballmannschaft, ich leite eine Jugendgruppe bei den Pfadfindern, egal was es ist, ne, es hilft alles. Das sind sicherlich gute Momente. Und ich freue mich auf Diskurs. Ne? Also wenn jemand ein Anliegen hat, wenn jemand eine gute Idee hat, bin ich der Letzte, der sagt, nee, möchte ich nichts von hören. Sondern sprechen Sie mich an, schreibt mich an, wie auch immer. Und dann schauen wir, dass wir gemeinsam eine Lösung dafür finden, was da gerade für ein Problem aufploppt. Ich glaube, dass so der direkte Draht mit Menschen ganz wichtig ist. Deswegen mache ich Kommunalpolitik in meiner Heimatstadt und dann macht es auch Spaß.
Okay. Vielen Dank für Ihre Zeit. Und ja, ich glaube, man hat es heute gehört, Politik hört sich immer ein bisschen einfacher an, als sie eigentlich in Wahrheit ist. Ja, Leute, wenn ihr mehr von uns hören wollt, dann könnt ihr das auf Instagram und TikTok machen, da heißen wir salon5_. Und wenn ihr mehr Podcasts und Interviews von uns hören wollt, dann könnt ihr das auf Spotify machen oder ganz einfach bei uns in der App. Und wir verabschieden uns jetzt. Ciao, ciao.
Ciao.
Was ist denn hier in Bottrop los immer? Salon 5.